Sex Me, If You Can, der Podcast von Alino Sullivan.
Sex Me, If You Can, heute Amt agil, geht da was oder geht da nichts? Aber darüber hinaus wollen wir eben, keine Sorge, wir machen keinen Tech-Podcast heute, sondern wollen darüber reden, wie Partizipation, wie Bürgerbeteiligung natürlich mit digitalen Mitteln, aber auch ohne digitale Mittel möglich sind, wie man das verstärken, verbessern kann, wie die Zusammenarbeit und Transformation im Miteinander gelingen kann. Bin gespannt, Aileen, hallo.
Hallo, Andreas.
Wir haben uns Verstärkung an den Tisch geholt. Bei uns ist Dr. Thorsten Janning. Er ist erschreckenderweise von Haus aus Mathematiker.
Ist nicht so schlimm.
Ich sage das nur, weil ich absolut Underperformer bin, was Mathe-Anliegen immer gewesen und so. Hab so eine Mischung aus Ehrfurcht und Angst vor Mathematikern.
Lassen wir es bei der Ehrfurcht.
Wir lassen es bei der Ehrfurcht, genau. Ich mache eine tiefe Verbeugung, hier sieht keiner, aber immerhin. Thorsten Janning ist Berater in Sachen Digitales und hat, glaube ich, als erster Deutscher ein Safe-Zertifikat gehabt, hat Unternehmensgründung gemacht, hat seit den 1990er Jahren, seit Anfang 1990 hat er in der digitalen Branche beratend und auch strategiemäßig gearbeitet. Also erfahrener Mann hier mit am Tisch, der aber auch ehrenamtlicher Bürgermeister ist. Darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Aber ich muss so techie-mäßig mal einsteigen. Als du, Thorsten, in der IT-Branche anfingst, war Windows 3.0 zum ersten Mal mit Spielen wie Minesweeper, Solitär und Hearts. Und ich erinnere mich, in den Redaktionen, in denen ich damals arbeitete, gab es noch keine Computer, aber da hatte man den letzten Tech-Schrei, das waren Schreibmaschinen, mit so einem schwer leserlichen dreizeiligen Display, wo man dann korrigieren konnte statt Tippex. Also riesig innovativ damals. Ja, wie kann ich sagen, so mit den Worten von Bob Dylan, the times they are changing, seit 1990, ich meine 36 Jahre her, ist es vielleicht so mal als etwas komplexere Eingangsfrage, dass die Technik auf Steroiden unterwegs ist seit 1990 und vielleicht auch davor und dass unsere Gehirne da nicht mitmachen?
Also ich finde es ja wirklich schön, dass wir diesen Ausflug nochmal in die Vergangenheit machen. Also es war ja noch viel schlimmer. Ich habe ja auf Lochkarten programmieren gelernt. Ja.
Ernsthaft?
Ja. Die Papplochkarten.
Abgefahren.
Ja. Mit denen habe ich meine ersten Programmierübungen gemacht. Es ist tatsächlich eine Welt, die sich die meisten Menschen heute nicht mehr vorstellen. Mhm. Das ist eine sehr schnelle Entwicklung, das ist wahr. Ich genieße aber diese Geschwindigkeit durchaus. Also weil meistens sind Bedürfnisse die Treiber, die die Dinge voranbringen. Und solange wir diese Bedürfnisse tatsächlich dann auch damit befriedigt bekommen, ist es ja immer eine Erleichterung. Was ich halt über die Zeit immer gemerkt habe, ist, dass es, wie du sagst, immer ein bisschen braucht, dass die Menschen das, was die Möglichkeiten eigentlich wären, für sich dann auch vernünftig nutzen. Ich habe halt auch oft erlebt, dass große Träume und positive Wünsche damit verbunden waren, die nachher auch nochmal negativ genutzt wurden, wie alle technologischen Entwicklungen, die zurückgekommen sind. Aber insgesamt, glaube ich, ist es gut und ich genieße Veränderung und ich genieße Veränderung selbst jetzt noch, nachdem ich so manches Jahrzehnt schon in diesen Veränderungen gelebt habe. Eigentlich, vielleicht ein ganz kurzer Ausflug, ich hatte eigentlich gedacht, mit diesem Agilen und was dieses Scaled Agile Framework, damit surfe ich jetzt so irgendwie in den Ruhestand. Ja, jetzt habe ich gelernt, nein, die Artificial Intelligence ist nochmal das Thema, das neu zu surfen ist. Die Welle ist noch viel spannender und jetzt bin ich da auch wieder drauf und insofern, ich habe fast die Vermutung, es wird nicht aufhören.
2023, ChatGPT, das ist 3 Jahre her, Leute.
Ja, das ist wirklich
Hammer.
Wahnsinn.
Hammer.
Ja. Das ist auch lustig, wenn man das von einer großen Gruppe von Menschen fragt, wie lange sie schon ChatGPT ungefähr benutzen. Alle überschätzen das maßlos.
20 Jahre?
So 5 Jahre.
Aileen, also ich finde das spannend, Lust an Veränderungen mit Ü60. Wie ist das in der Verwaltung? Sind die Ü60er, denen du begegnest, haben die auch Bock auf Veränderung?
Ich glaube, dass es tatsächlich nicht altersabhängig ist unbedingt. Also ich glaube, es ist einfacher als junger, ja wirklich, ich glaube, es ist einfacher als junger Mensch natürlich reinzugehen und zu sagen, okay, ich habe halt irgendwie mit 8 mit meinem Nintendo DS gezockt und jetzt komme ich hier in die Verwaltung und muss hier immer noch irgendwelche Wische ausdrucken, um sie dann wieder einzuscannen. Klar, das ist eine andere Affinität. Und ja, es gibt natürlich auch Menschen, wie wahrscheinlich in jedem Unternehmen, die halt einfach darauf warten, dass sie in Ruhestand gehen können. Aber das ist nicht exklusiv im öffentlichen Dienst so. Und ich glaube schon, dass, also was ich sehe, dass es viele Menschen gibt, die eine große Begeisterung für Themen entwickeln können und die dann in ihrem Amt, in ihrem Team voranbringen möchten. Es sind ja so ein bisschen immer diese kleinen Shining Stars in so einzelnen Teams in den Behörden, die dann Sachen anstoßen wollen. Und wenn das dann auf Anklang findet, weil sie selber die Führungskraft sind oder aber das Glück haben, dass sie eine Führungskraft haben, die sagen, machen wir, dann ist es total egal, wie alt die sind. Und das kommt dann auch aus verschiedenen Ecken. Also das ist, was ich jetzt so beobachtet habe in Frankfurt.
Thorsten, bevor wir einsteigen in die Fragestellung, wie begeistern wir mehr Menschen aus der Zivilgesellschaft, teilzunehmen am demokratischen Prozess, am städtischen Prozess. Und das ist natürlich Mission Eileen, auch das zu schaffen und zu verbessern. Brauche ich nochmal sowas Definitorisches von dir? Ich habe manchmal den Eindruck, dass das Wort Agilität A viel zu viel benutzt wird. Und B, falsch buchstabiert wird, nämlich Agilität gleich Sparen und Agilität nicht gleich Kreativität. Wie siehst du das?
Ja, und drittens ist es inzwischen fast wieder unmodern. Ja? Also das ist
overused.
Ja. Aber definitorisch war die Frage. Ich glaube, es sind zwei wesentliche Attribute, die ich damit verbinde. Das eine ist die Geschwindigkeit, also schnelle Entscheidungen treffen zu können. Und das zweite ist das Partizipative. Das heißt also, dass eben nicht Entscheidungen von oben nach unten in die Organisation getragen werden, sondern dass die Fähigkeiten der vielen verschiedenen Geister in den Organisationen in ein Alignment gebracht werden, auf ein gemeinsames Ziel und die Kräfte dann zur Wirkung gebracht werden.
Da haben wir ja in Stanford, haben die klugen Köpfe ja irgendwann mal das Design Thinking zum Beispiel erfunden. Und da geht es ja wesentlich um Iterationen. Also wir deutschen Ingenieure denken ja, bumm, wir gießen irgendwas in Stahl oder Beton oder Blei, wie du auch willst. Ja. Und nicht, wir kommen mal mit einem from scratch, mit einem Entwurf und dann denken wir darüber nach und dann machen wir den nächsten und übernächsten und irgendwann mal ist fertig.
Ja, also würde ich auch mit unterschreiben. Also eben nicht einen großen Wurf in 10 Jahren zu versuchen. Also gerade wenn wir an deutsche Industrie denken, die haben ja oft Produktentwicklungszyklen von mehreren Jahren. Turbinen oder ich bin gerade im Gesundheitsbereich viel unterwegs, also MRT-Geräte, Röntgengeräte haben langjährige Entwicklungszyklen. Und das ist eine der großen Dinge, die man schaffen kann, tatsächlich diese Dinge in kleine Iterationen von vielleicht nicht wenigen Wochen, aber wenigen Monaten zu bringen. Und Iterationen muss man dabei ein bisschen lösen. Nicht nur, was die technische Entwicklung, du hast über Ingenieure gesprochen, sondern eben auch zu verstehen, was wieder die Bedürfnisse sind. Und das auch immer wieder zu testen und zu sagen, ist das, was wir im Kopf haben als Lösung, eigentlich das, was auf die sich schnell verändernden Bedürfnisse immer noch passt? Und das quasi immer wieder in Abgleich zu bringen, in Iterationen, das ist die Kunst.
Haben wir im Alltag, in der Verwaltung, in der kommunalen Politik in ausreichendem Maß so dieses Test-Driving, diese Iteration, dieses Ausprobieren, lass mal testen, lass mal machen. Ich erinnere mich, wir haben eine Episode zum Beispiel über Bürgerämter gemacht, Öffnungszeiten und so weiter. Und da dann auch deine Erkenntnis irgendwann mal war, naja, nicht alles wird von Bürgerinnen und Bürgern genommen. Ja, und das müssen wir dann auch wieder zurückfahren. Über alles, ist das weit genug verbreitet, dieser, zum Teil würde ich so weit gehen, zu sagen, diesem Spaß am Experimentieren, am Ausprobieren?
Ich glaube, es kommt natürlich auch total dann immer auf das Amt an. Ich glaube, du musst halt eine Kultur in einem Amt haben, in dem es erlaubt ist, ne? Ich denke immer so, eigentlich sind die Behörden so der beste Ort, um Fehler zu machen, weil man immer gut vom System aufgefangen wird. Also wenn man was sich überlegt, einen Prozess in einem Amt neu aufsetzt und sagt, lass uns mal schauen, wie das funktioniert, ob uns das alle glücklicher macht, um dann zu sagen, okay, das hat irgendwie jetzt nicht so geholfen oder da war irgendwie eine Bruchstelle, die wir uns nochmal anders überlegen müssen. Es ist ja nicht wie in der Wirtschaft, wo du dann im Zweifel rausgeworfen wirst und irgendwie, klar, es gibt dann ganz andere Dynamiken, so die entstehen können, aber ich finde eigentlich sind die Behörden eine Steilvorlage dafür zu sagen, dass man immer wieder ausprobiert. Es ist vielleicht ein bisschen zu simpel gesagt, weil du darfst natürlich auch nicht solche Fehler machen, die dann in der Öffentlichkeit quasi den Eindruck wecken, die wissen nicht, was sie machen. Aber ich glaube, es gibt genug Spielplätze innerhalb einer Verwaltung, wo man sagen kann, das sind interne Prozesse, da probieren wir mal was aus. Wenn das funktioniert, dann können wir das weitergeben an einen vergleichbaren Prozess beispielsweise und da zum Beispiel einführen. Und ich glaube, dass man einfach sehr lange nicht so eine Kultur gepflegt hat in den Behörden, zu sagen, man probiert, man nimmt Ideen von Mitarbeitenden auf. Man hat zum Teil ja noch sehr steile Hierarchien. Ich glaube, das bricht so nach und nach auf. Ich glaube, alle haben die Erkenntnis, dass es so nicht funktioniert, dass man so kein attraktiver Arbeitgeber ist. Aber ich glaube, dass es schon zunimmt. Aber es ist noch nicht der Status quo, auf keinen Fall. Also da sind wir definitiv noch nicht.
Thorsten, wir hatten in der Einladung gesagt, auch kurz annonciert, du bist auch ehrenamtlich in der Politik tätig als ehrenamtlicher Bürgermeister. Kannst du das so ein bisschen flankieren aus deinen Erfahrungen und ganz kurz mal erläutern, wo, was, wie?
Ja, also als Überschrift würde ich das erstmal genauso unterstützen. Man muss wirklich sehr unterscheiden zwischen der operativen Arbeit der einzelnen Beamtinnen und Beamten, die genauso arbeiten, wie Aline das sagt, und das, was eigentlich der kulturelle und organisatorische Rahmen ist, in dem sich diese Menschen dann bewegen können. Und da sind dann oft Grenzen. Ja, das heißt, das sind oft dann Zuständigkeitsdinge, die dann Experimentierfreude sehr schnell wieder eingrenzen. Das sind Zuständigkeiten gar nicht in einem Amt, sondern zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen. Ob es dann eben Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Kreis und Land ist, wo dann wirklich viel aufeinander gewartet werden muss. Und wo dann eben nicht nur dieses Experimentieren in dem eigenen Arbeitskontext, sondern das Kooperieren über diese Ebenen so notwendig wäre. Und das ist das Schwierige, weil dann so ganz verschiedene Hoheitsbereiche wieder auf diese andere Art von Denken und Arbeiten geführt werden müssten. Und das gelingt oft nicht. Und das frustriert dann aber diejenigen, die sich eigentlich in ihrem Bereich bewegen wollen. Ja, und ich glaube, also meine Erfahrung ist, die Kunst ist immer, auf die einzelnen Menschen in den unterschiedlichen Ebenen zuzugehen und direkte Beziehungen herzustellen. Und dann geht operativ auch über diese Ebene wieder was, solange nicht die Entscheidungsstrukturen formal gefordert werden.
Willst du noch mal ganz kurz erzählen, wo du aktiv bist, ehrenamtlich politisch?
Also einerseits hast du ja gesagt, ich bin Bürgermeister im kleinen Dorf, im schönen Netzbach in Rheinland-Pfalz an der hessischen Grenze.
Rhein-Lahn-Kreis,
glaube ich. Ja, Rhein-Lahn-Kreis, also nicht weit von... Nicht weit von Dietz. Ja. Und da war eigentlich, ich war immer schon seit 15 Jahren in der Verbandsgemeinde, im Verbandsgemeinderat. Und jetzt war vor 2,5 Jahren die Situation, dass unser verdienter Bürgermeister, der 20 Jahre Bürgermeister gewesen war und entsprechend stabiler Gemeinderat, halt irgendwie auch an die jungen Leute irgendwie herangeführt werden musste. Und dann haben eine Nachbarin von mir und ich mit vielen jüngeren Leuten im Dorf gesprochen. Es ist jetzt eure Zeit, ihr müsst kommen und wir können eventuell auch unterstützen. Dann hat sich aber eben keiner von denen im direkten Schritt getraut, irgendwie ganz nach vorne zu gehen. Und dann haben wir uns geeinigt, dass eben junge Leute in unseren Gemeinderat mitkommen und ich dann jetzt quasi den Übergang manage. Das heißt, eine Amtsperiode dann quasi die Dinge dann mache. Das ist also die Gemeinde, die Ortsgemeinde. Außerdem bin ich in der Verbandsgemeinde ehrenamtlich in einer Gesellschaft, die für 30 Ortsgemeinden regenerative Energien auf die Beine stellt. Das Ganze startete mal mit so einem normalen Disput in den Dörfern zwischen Windkraftgegnern, Windkraftbefürwortern. Das Ganze ist gestartet, kann man lange drüber sprechen, will ich jetzt nicht, mit einem runden Tisch und ist eben darin gemündet, Umsetzungsdinge und ich bin ganz froh, gerade gestern haben wir den ersten Vertrag mit einem Projektierer unterschrieben.
Glückwunsch, ja.
Und heute war ich noch hier beim Projektierer, dass wir die nächsten Dinge machen. Das heißt, ich glaube, wir werden im nächsten halben Jahr so einen Point of No Return für die Umsetzung auch haben. Und das ist für mich ein Meilenstein. Ja.
Mega.
Sag mal, ganz kurz, bist du da intellektuelles UFO oder bist du einer von uns?
Nein, also ich kann jetzt nur mein Bild sagen, ja, also was alle anderen denken, kann ich nur so. Im Dorf sind wir eine Gemeinschaft und ich bin einer aus der Gemeinschaft. Wir leben seit 25 Jahren dort, also sind immer noch nicht alt eingesessen. Und die Menschen, die schon länger im Dorf sind, haben, glaube ich, auch immer wieder so, was machen die eigentlich komische Sachen? Also meine Frau hat auch immer so Kulturfestivals bei uns veranstaltet und das war am Anfang ganz komisch. Nachher waren dann alle Vereine des Dorfes mit engagiert, dann da zu helfen. Und auch wenn von meiner Seite, gerade auch in der Verbandsgemeinde, irgendwie im ersten Blick vielleicht ein paar krause Ideen reinkamen, es hat sich einfach so gezeigt, dass viele von denen halt dann auch umsetzbar sind. Und das gibt so ein gewisses gegenseitiges Vertrauen. Und das ist auch völlig unabhängig von Parteizugehörigkeiten oder so etwas, sondern da wirken tatsächlich die einzelnen Menschen und ob man Vertrauen in die einzelnen Menschen hat. Dass ich vielleicht mit meiner Arbeitsweise ein bisschen weniger stabil erscheine als das, was vielleicht vorher gemacht wurde. Das ist vielleicht die Kehrseite von Beweglichkeit. Ja? Das ist also, dass dann eben auch mal Dinge liegen bleiben, die nicht so wichtig erachtet werden. Das ist die Kehrseite. Und dass es dafür unterschiedliche Meinungen gibt, ist aber auch normal.
Da könnte man fast, abgesehen davon, dass man ja auch in Frankfurt meines Wissens auch nicht das Recht erwerben kann, Frankfurterin zu werden. Also entweder du bist oder du bist nicht. Also wir beide sind, Aileen, für immer Aliens, ne? Wahrscheinlich. Ne? Ja, ist so. Das aber
Eingeplagte.
Genau, auf dem Dorf ist genauso. Aber ansonsten kann man da fast, nachdem man das so hört, über Parteigrenzen hinweg und am Dorf sitzen, an einem Tisch oder so, kann man fast Sehnsuchtsgedanken entwickeln, oder?
Ich fand das damals so spannend, als wir uns auch getroffen hatten. Thorsten, du warst ja schon mal bei uns. Ja. Du hattest mich angesprochen auf einer Veranstaltung von der Frankfurt University of Applied Sciences, wo wir beide eine Keynote gehalten haben. Und dann haben wir im Anschluss ja nochmal eine Stunde zusammen gehabt. Und ich finde, also in erster Linie finde ich das eh schon spannend, wie in jedem Bundesland nochmal so kommunal anders gearbeitet wird. Und ich fand es total interessant, wie diese Verbandsgemeinde mit 30 kleinen Dörfern gemeinsam Dinge beschließt. Das finde ich, sind so Mikrokosmen an Demokratie, die, glaube ich, so im Alltag ganz vielen Menschen nicht bewusst sind, dass da ehrenamtliche Menschen sitzen, die quasi so viel Zeit und Energie aufbringen und Sitzfleisch haben, miteinander zu debattieren. Und dann fand ich deinen Approach auch so spannend zu sagen, wir machen hier eine starke Bürgerbeteiligung, um die Akzeptanz eben auch zu schaffen. Das sind Utopien, von denen träume ich, ja. Und deswegen fand ich das so interessant, weil ich glaube, es gibt ja wahrscheinlich gar nicht so häufig Menschen wie dich, die sagen, wir brauchen eine junge Generation, die jetzt als nächstes die Verantwortung übernehmen muss. Und ich finde es auch schon stark von sich dann auch zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt eine Wahlperiode lang, weil man kann natürlich auch als Demokratin, sich entscheiden zu sagen, ich mache das jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht in die politische Verantwortung rein. Das macht einen nicht zu einem schlechteren Menschen, aber ich finde es dann umso beeindruckender, wenn man es dann doch macht. Und deswegen wollte ich dich auch so gerne hier bei uns haben, weil ich finde, das ist schon auch nochmal echt so eine, das ist eine andere Welt als hier in Frankfurt, wo wir irgendwie dann im Magistrat sitzen und dann wird eine Vorlage von links nach rechts geschoben und dann streiten wir uns um irgendwie drei Stellen und dann kommt man doch zusammen und sagt, okay, dann fixen wir das jetzt so und dann geht das. Man vergisst irgendwie, glaube ich, wenn man in so einer Großstadt ist, in einer kleinen Großstadt wie Frankfurt, wie viel drumherum es auch noch gibt und wie viel Demokratie auch immer im Kleinen und damit auch im Großen ja auch stattfindet. Und deswegen fand ich das so unfassbar spannend. Ich habe das auch noch nie gehört, dass es diese Verbandsgemeinden gibt.
Ja, ja. Also erstmal danke für die Blumen. Aber es ist tatsächlich im ländlichen Raum ja eine große Tradition der ehrenamtlichen Engagements.
Genau.
Und da ist ja das politische ehrenamtliche Engagement nur eins. Also wenn ich über kulturelle Engagements spreche, ist das was anderes. Es ist aber auch völlig normal, dass die ganze Feuerwehr ist ehrenamtlich organisiert, was ein Riesenkraftakt für die Menschen ist. Also jetzt gerade, wenn wir über die Belastungen, Waldbrände und solche Dinge sprechen. Das heißt, da ist eine Tradition. Und ich habe auch immer schon gefühlt und gesagt, dass diese Tradition ein großes Asset für unsere Gesellschaft und unsere Volkswirtschaft ist und dass sich die städtischen Gesellschaften an dieser Solidarität, die da ist, auch wirklich eine Scheibe abschneiden können. Und wir haben am Anfang über Agilität gesprochen. Ja, und eigentlich sind diese kulturellen Traditionen im ländlichen Raum nahe an dem, was agile Strukturen sind, nämlich dass es selbstverständlich ist, dass man sich unterstützt, wenn man sieht, der Nachbar struggelt gerade ein bisschen. Ja. Dass es eben nicht um Zuständigkeit und Besitz und solche Dinge in erster Linie geht. Der Preis dafür ist eben weniger Individualität und weniger Verborgenheit. Ja? Also dieses, dass man eben auch nichts unbeobachtet machen kann, ist die Kehrseite dieser Medaille, die eben die gegenseitige Unterstützung aber auch erst möglich macht. Und das ist ja genau das, was agile Arbeitsstrukturen eigentlich auch wieder einfordern. Insofern ist es eigentlich ein kulturelles Back to the Roots, was unter diesem modernen Label gemacht ist. Und als ich mit den regenerativen Energien bei uns im ländlichen Raum unterwegs war, habe ich auch nicht eine Geschichte erzählt von wir müssen die Welt und das Klima retten und solche Dinge, sondern wir müssen an die Tradition der Raiffeisen anknüpfen. Also tatsächlich gemeinsame Infrastruktur zu schaffen und gemeinsam davon zu profitieren. Und das hat eben dazu geführt, dass 30 von 31 Dörfern dieser Gemeinschaft beigetreten sind. Ja, und das war ein explizites Beitreten und Verzicht auf eigene Rechte und alles, was damit zusammenhängt. Aber eben nur, weil dieser solidarische Gedanke wirklich tief kulturell verankert ist im ländlichen Raum.
Ja, und Raiffeisen passt natürlich auch zum Westerwald irgendwie, ne? Und zu der Gegend irgendwie.
Ja, wobei wir natürlich kein Westerwald sind. Okay.
Aber close by. Ja. Nur einmal über die Lage. Ja, genau. Dann wird er schon da. Ja. Genau.
Aber ich finde das auch so das Faszinierende, weil ich denke so, also ich habe meine politische Karriere gestartet quasi mit einem ganz großen Interesse am Community Organizing, ja, wo es ja genau darum geht, ja, was ist unser gemeinsames Interesse hier, und wenn es in der Nachbarschaft ist, zu sagen, wir wollen einfach schön hier leben können. Ja. Wir wollen, dass es grün ist, wir wollen, dass die Kinder Platz haben, wir wollen, dass die Alten versorgt sind, wir wollen irgendwie in der Nähe einen Supermarkt haben oder irgendwas. Und sich dann quasi gemeinsam dafür einzusetzen. Ich denke so oft, ich glaube, so viel von diesem, ist jetzt ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber so diesem demokratischen Schlamassel, in dem wir irgendwie auch sind, ja, wo du irgendwie drei Sätze vom Nachbar überhörst und der sagt irgendwas, was dich denken lässt, boah, der wählt doch bestimmt die AfD, dass du dann irgendwie dann den schon abstempelst und sagst, so ist es jetzt, obwohl du gar nicht weißt, in welchem Zusammenhang die Person das gesagt hat. Ich glaube, die Tatsache, dass wir nicht mehr viel in der Großstadt zumindest, finde ich, stattfinden in der Gemeinschaft, sei es in unserem Block, in unserer Straße, in unserer Nachbarschaft. Ich glaube, es würde einfach unglaublich viel von diesem Dissens und der Polarisierung und so auch einer großen Einsamkeit, die ja viele Menschen haben, würde, glaube ich, das auch ganz stark auflösen. Und jetzt verbringen wir, da waren wir auch vorhin, als du das erzählt hast, die Bedürfnisse, für die dann Technologien entwickelt werden, ja, Social Media, da gab es irgendwann Bedürfnis, dann haben wir gestartet mit MySpace irgendwie, StudiVZ und SchülerVZ, genau, war meine Zeit dann noch, wir hatten MSN und ICQ, ja, und so, und dann sind wir immer nachmittags nach der Schule dahin gerannt und haben alle miteinander weitergeredet, und jetzt ist es ja so, du hängst irgendwie in einer anonymen Masse drin, du konsumierst Kommentare und Inhalte von Menschen, die du gar nicht kennst. Ich denke manchmal, das ist auch sehr romantisiert, aber das ist so das analoge Antidot, glaube ich, zu dieser krassen Vereinsamung, die uns irgendwie so abheben, ja, lässt, so sehr. Deswegen, das ist ein bisschen wie Traumland, klingt das immer für mich, wenn du so erzählst.
Das ist natürlich ein krasser Kontrast dazu, dass natürlich Social Media mag Hate Speech, ne? Und der Algorithmus mag Hate Speech, je greller, desto besser. Und das ist natürlich ein Riesenkontrast zu der Geschichte. Ich glaube, ich habe kürzlich gelesen, dass 40 Millionen Menschen in unserem Land im Ehrenamt tätig, ja, sind. Sind immer ein oder anderen, ja? Ja. Und das ist natürlich, das ist jede Mehrheit in, ja, dieser Republik, ja? Also wenn man das politisch, ja, umdeuten wollen würde, ja? Und das ist doch eigentlich in der Basisbetrachtung total ermutigend.
Ja, das ist es, und ich halte das auch für eine extrem wertvolle Basis. Man muss natürlich sehen, dass zumindest mächtige Teile der Ökonomie daran überhaupt kein Interesse haben, dass im Ehrenamt so viel Leistung gemacht wird. Also da geht es ja um die Ökonomisierung von gegenseitiger Hilfe, weil die dann eben entsprechend bezahlt wird und daraus, und selbst unsere gesamtwirtschaftlichen Kennzahlen können dann Wachstum messen, wenn das, was ehrenamtlich vor 10 Jahren gemacht wurde, heute gegen versteuertes Geld gemacht wird. Und das heißt, es gibt sowohl politische Interessen als auch ökonomische Interessen, mhm, dieses Ehrenamt nicht in dieser Rolle zu halten. Mhm. Ja, und insofern halte ich viele Reden, die gehalten werden über Stärkung des Ehrenamts, für ziemlich, mhm, scheinheilig, ja, weil die Strukturen, die aufgebaut werden, dem entgegenwirken. Ja. Und das wirkt in den Städten halt direkter und intensiver als im ländlichen Raum, weil es bei uns eben nicht diese großen, mächtigen ökonomischen Strukturen gibt. Es gibt nur einzelne große Unternehmen, ansonsten viel Kleinunternehmer, die eigentlich dann da in diesen Strukturen nicht so sind. Aber da muss man ehrlich sagen, das wird ein bisschen schön geredet, so von vielen, und nicht ernst gemeint. Ich glaube aber, dass das der Kern ist für das, was auch manche Schwierigkeiten der jetzigen Ökonomie auflösen könnte, dass eben vieles in eine andere Art von Miteinanderwirtschaften wieder umgewandelt wird, die vielleicht anders erfasst werden. Wertschätzung muss unabhängig vom Geld sein.
Fair. Okay.
Das heißt also, die Leute sind aus meiner Sicht dann bereit, ehrenamtlich solche Dinge der gegenseitigen Unterstützung zu tun, wenn sie nicht um ihre Existenz bangen müssen und ihre Zeit nur mit Geldverdienen verbringen müssen. Und dann ist, glaube ich, ein großer Teil des menschlichen Seins das soziale Sein. Und das ist ein Grundbedürfnis, sich gegenseitig zu unterstützen. Ja. Dem darf nur kein Hindernis in den Weg gelegt werden.
Und ich meine, wenn man sich ja auch diese ganzen Studien anschaut, zum bedingungslosen Grundeinkommen war das, glaube ich, weil ich dachte jetzt kurz in die 4-Tage-Woche, aber ich glaube, das waren die bedingungslose Grundeinkommen-Studien. Ich meine, die Menschen, die quasi ein bisschen weniger arbeiten konnten und dann mehr sich im Ehrenamt engagieren konnten, die ihren Hobbys nachgehen konnten, die Gemeinschaften bilden konnten um irgendwelche gemeinsamen Interessen, die waren ja auch sehr viel glücklicher.
Klar. Und für mich ist immer das Bild, wollen wir eine Gesellschaft, wo wir rund ums Einfamilienhaus einen elektrobewehrten 5 Meter hohen Zaun haben, wie in manchen Weltgegenden das der Fall ist heutzutage, oder wollen wir anders leben zusammen?
Ja. Ja.
Und aber für mich, was jetzt Engagement angeht, was einfach dieses Checken, bitte auch in der Stadtgesellschaft. Ich bin ein junger Mensch und es macht Sinn für mich, mich einzubringen. Inwiefern können wir denn Netzbach nach Frankfurt bringen?
Ich bin nicht sicher, ob ich städtische Strukturen, ich habe einige Jahre, Jahrzehnte auch in Städten verbracht, aber ich kenne es nicht so sehr von innen. Was ich bei uns beobachte, ist, dass halt beispielsweise in der ehrenamtlichen Feuerwehr, wir haben bei uns im Dorf jetzt durch das Engagement einer jungen Frau, der Caroline, die Bambini-Feuerwehr gegründet. Das heißt, wo die Vorschulkinder quasi in Gemeinschaft dahin geführt werden. Also einerseits, dass da eine Verantwortung ist, aber viel Spielerisches am Bach, irgendwie Übungen zu machen und solche Dinge. Und das ist eigentlich Jugendarbeit, die in den Vereinen passiert, die in solchen gemeinnützigen Einrichtungen passieren. Und das ist das, was in Städten genauso passieren kann und was einen unheimlichen Wert hat. Man sieht bei uns ganz deutlich, dass eben da in den Dörfern, wo solche Jugendarbeit beispielsweise in den Feuerwehren über lange Jahre gemacht wird, haben wir auch kein Nachwuchsproblem bei den Erwachsenen, auch wenn im ländlichen Raum viele junge Leute mit der Ausbildung dann erst in Städte dann gehen, aber viele kommen auch wieder zurück. Aber wir haben dadurch funktionierende Strukturen. Ja. Und ich glaube, diese Kinder- und Jugendarbeit für diese ehrenamtlichen Einrichtungen ist ein ganz großer Schlüssel. Und das funktioniert im ländlichen Raum auch nicht überall gleich gut. Aber in den Städten funktioniert es, glaube ich, noch schlechter.
Heißt, übersetzt, Aileen, für uns in Frankfurt, wir müssen noch mehr in Stadtteilen denken, oder? Also runterbrechen, kleinere Zusammenhänge, kleinere Sozialverbände definieren für diesen Übersprung des Funkens in Richtung Engagement.
Also ich glaube schon, weil ich glaube, dass die Hürde, jetzt zu einer Jugendfeuerwehr zu gehen, Jugendfeuerwehr Frankfurt, so, nee, du brauchst die ja in den Stadtteilen. Und da sind auch junge Menschen, die gehen ja auch dann dahin, die sind ja auch aktiv in der Jugendfeuerwehr dann. Und ich glaube, dass auch diese Strukturen, wie wir sie in Frankfurt zum Beispiel haben, im Quartiersmanagement, das sehe ich bei uns in Freungesheim, die haben eine Nachmittagskinderbetreuung, die haben Leute, die da ihre Interessen zur Schau stellen, zeigen, die den Zugang schaffen, so Nachbarschaftsflohmärkte, die stattfinden und so. Ich glaube schon, dass das so, dieses überhaupt miteinander wieder in Austausch zu kommen. Das erste Mal, dass ich mich ehrenamtlich engagiert habe, das war während der Schulzeit. Und das habe ich nur gemacht, weil eine Schulfreundin, die jetzt meine beste Freundin ist, damals zu mir gesagt hat, hier, es gibt eine Sozial-AG, da gehst du ins Altersheim und dann spielst du mit älteren Menschen einfach ein bisschen Mensch, ärgere dich nicht und Karten. Und ich dachte erst so, ja, soll ich eh an einem Donnerstagnachmittag machen, dann gehe ich halt mal mit. Aber hätte sie mich nicht dazu gebracht, da mitzugehen, dann hätte ich damals niemals mit einer 80-Jährigen zusammengesessen, die uns dann auch irgendwie ein bisschen was aus ihrem Leben aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt hätte und hätte mich niemals für eine ehrenamtsfähige Person in dem Sinne irgendwie gehalten. Ja. Ich glaube schon, dass viel dieses Connections überhaupt herzustellen eigentlich die Grundlage dafür ist, dass das ehrenamtliche Engagement auch stattfinden kann.
Aber ich denke, räumliche Nähe, also Verbindungen herstellen, ist das, was du sagst, ist wirklich der Schlüssel. Räumliche Nähe ist ein Parameter dafür. Wir haben aber auch vor einigen Jahren gesehen, was für eine riesige potenzielle Energie in ehrenamtlichem Engagement, auch bei jungen Leuten in der Fridays for Future-Bewegung eigentlich steckt.
Total.
Ja? Also wie viel Bereitschaft eigentlich da ist. Und das sind viele junge Menschen in städtischen Räumen gewesen, die das alles ehrenamtlich gemacht haben. Und die hatten eine andere Art von Verbindung. Ja. Und unabhängig davon, für welches Ziel dieses ehrenamtliche Engagement ist. Also was daraus auch persönlich für Energie gezogen wird, das hat man in der Zeit ganz deutlich gesehen. Ja. Und das ist eigentlich dasselbe Ding, wie das, über das wir mit unseren Vereinsstrukturen und so im ländlichen Raum reden. Es braucht irgendwie die Verbundenheit, für was gemeinsam tatsächlich einstehen zu können und zu wollen. Und den Freiraum, das neben den Verpflichtungen, die man hat, eben auch schaffen zu können.
Und um jetzt noch mal einen Bogen zu spannen, was ich ganz interessant finde, ist, dass auch da ja ein Kulturwandel stattfinden muss, wenn der nicht schon längst stattgefunden hat. In vielen Organisationen kommt natürlich immer drauf an, wo man ist. Weil was ich auch erlebt habe in meiner Ausbildungszeit, war, dass ich mich ehrenamtlich engagiert hatte in der Flüchtlingshilfe. Und dann war das quasi so, da gab es dann Veranstaltungen, da wurde dann zusammen gekocht. Und wir Azubis waren dann die Trottel, die ja die Wasserkästen von A nach B geschleppt haben. Und wir durften gar nicht richtig Verantwortung übernehmen. Also wir wurden da nicht mit beauftragt, irgendwie Menschen zu kontaktieren, Lieferanten oder Veranstaltungsorte oder so. Das finde ich auch wiederum spannend, weil man muss schon auch die richtigen Durchlässigkeiten dann auch schaffen. Ja. Weil ich glaube, dass so eine riesige Selbstwirksamkeit auch einfach ein unglaubliches Glücksgefühl Menschen auch zurückgeben kann, wenn sie halt Verantwortung übernehmen dürfen, auch in solchen Strukturen wirklich was dann auch beizutragen.
Richtig. Und da ist für mich wieder der Bogen, wir haben vorhin über Gemeinderat gesprochen, wir haben gerade im Juni im Gemeinderat darüber gesprochen, wir würden jetzt gerne im Dorf einen Jugendbeirat gründen.
Ah, ja.
Also dass quasi die Jugendlichen und sehr jungen Menschen im Dorf quasi Vorschläge für die Gemeinderatssitzung, für Beschlüsse machen können und sie damit auch an die Institutionen zu führen. Ja. Und das ist gerade, was ich dann fühle, wenn du über in Verantwortung gehen und an die Strukturen führen und eben nicht einfach nur mitzumachen.
Ja.
Thorsten, wie wichtig ist aus deiner Sicht eine Persönlichkeit wie du, die ein Leben gehabt hat und hat, professionell, intellektuell, hochfliegend, und in dieser Tätigkeit, in der Gemeinde, im Ehrenamt eben hybrisfrei ist? Also mit anderen Worten, nicht den irren Ehrgeiz hat. Also ich muss hier irgendetwas für mich selber beweisen, weil du dann natürlich in deinem Leben reichhaltig andere Spielfelder gehabt hast. Wie wichtig ist das?
Also diese Hybrislosigkeit ist sehr hilfreich. Und zwar allein, weil alles andere, egal was jemand beruflich macht, ob es mein beruflicher Hintergrund ist, ob es ein Bäckermeister ist oder das ist, wer ernst im Sinne der Sache und nicht in seinem eigenen Interesse handelt, das merken die Menschen im Umfeld. Und das ist die eigentliche Voraussetzung. Und davon gibt es aber viele und das ist völlig unabhängig von der Profession. Also was ich aus meiner Profession mitnehme, sind ein paar Handwerkszeuge. Also wie kann ich eigentlich Menschen, große Gruppen von Menschen, eben 30 Bürgermeister irgendwie einigermaßen schnell auf ein gemeinsames Ergebnis führen. Das ist Handwerkszeug. Aber das ist nicht das, was auf die Menschen wirkt. Das ist nur, was auf die Verfahren wirkt. Auf die Menschen wirkt einfach nur, meint es einer wirklich ernst im Sinne der Gemeinschaft. Und das ist völlig unabhängig von Beruf, sondern das ist ein Persönlichkeitsding. Und es gibt auch genügend Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, die das für sich selbst tun oder weil sie daraus für sich selbst irgendwie ganz viel Wert bringen. Das ist auch in Ordnung. Aber man merkt, dass das sich auf die Dorfgemeinschaft direkt auswirkt.
Zum Ende hin. Wenn wir am Tisch eben einen Menschen haben, der sein Leben mit IT, mit Beratung, mit Strategie zugebracht hat, beruflich, und die Fachdezernentin fürs Digitale, wird uns, um die Menschen einzubinden, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, wird uns das Digitale, ich frame das jetzt einfach mal so, um nicht AI versus irgendwas sagen zu müssen, helfen oder schaden? Also wir hatten eine kurze Exkursion vorhin in Social Media. Mein Befund schadet uns eher auf diesem Weg, zurzeit zumindest mal, kann sich theoretisch ändern. Wie ist der Outlook bei dir? Was meinst du?
Also was mich ja schon ermutigt, ist, dass jetzt die Gespräche geführt werden darüber, was Social Media eigentlich mit uns macht und vor allem mit jungen Menschen. Ich glaube, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, weil ich glaube, wenn die Bedürfnisse der Menschen sich auch ändern, zu sagen, wir wollen nicht mehr so einen Dopamin-Kick-Mechanismus haben, einen Algorithmus, der uns rein spinnt in Brainrot und dann sitzen wir 4 Stunden vor TikTok, Instagram, whatever, scrollen und so weiter. Vielleicht gibt es ja ein bisschen Hoffnung, dass es dann auch entsprechende Gegenbewegungen gibt, dass andere Technologien sich breit machen, die eben auf Kooperation und Community natürlich auch viel stärker aufbauen. Ist natürlich die Frage, ob große Unternehmen wie zum Beispiel Meta dann auch Bock drauf haben, weil wenn du es nicht kommerzialisieren kannst, was bringt's, ja? Aber vielleicht findet man auch da irgendeine schlaue Kommerzialisierung mit einem anderen Outcome am Ende. Ich finde, die Frage kann man nie mit schadet uns oder wird uns helfen beantworten, weil ich finde, es kommt halt auch drauf an. Und was ich schon auch hoffe und was ich auch selber ein bisschen machen will, ist auch so ein bisschen das eigene Verhältnis zu den sozialen Medien und wie man es nutzt natürlich auch ändern. Also zu welchem Zweck bin ich online und bin ich präsent und präsentiere ich Dinge und wie interagiere ich mit anderen Menschen? Ich glaube, das ist so ein Ding, wo, glaube ich, auch diese Themen, die besonders junge Menschen wie Cybermobbing und so weiter ja auch krass belasten, dass es wichtig ist, dass es thematisiert wird, weil die Frage auch ist, wie bewegen wir uns als Einzelne in diesen Räumen, weil wir ja auch einen riesen Impact darauf haben, wie sich andere Menschen daneben auch fühlen.
Das ist der Bereich Social Media, aber Technologie für die Stadt, für das potenziell bessere Engagement, kürzere Wege, kürzere, niedrigere Schwellen, also um in einem Forum mitzumachen beispielsweise, das ist natürlich viel, viel einfacher, als zu einer Veranstaltung zu gehen am Abend.
Ja, das stimmt. Also okay, wenn wir jetzt aber über die Verwaltung sprechen, dann glaube ich natürlich, dass wenn die Mitarbeitenden entlastet werden und nicht mehr repetitive Aufgaben immer wieder machen müssen, weil irgendwie eine RPA oder eine KI ihnen das abnimmt, dann ist das toll. Ja, dann ist das schon mal, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht zu groß gedacht, aber ich meine, schön wäre es ja auch, wenn auch die Themen, die du jetzt eben angesprochen hattest, wir uns vielleicht auch mal überlegen, wie eigentlich eine Ökonomie aussehen kann, in der Menschen glücklich sind und durch Technologien entlastet werden, eine 4-Tage-Woche sinnvoll wird. Also wenn ich eins kurz an der Stelle noch einschieben darf, ich fand es letztens ganz interessant, da habe ich eine Creatorin gehört, die darüber gesprochen hat, die meinte, naja, um ehrlich zu sein, meine Kollegen, die Ü50, Ü60 sind, können halt zum Teil überhaupt nicht mit Excel umgehen, brauchen 2 Wochen, um Auswertungen irgendwie manuell, also in eine Präsentation zu bringen. Und ich brauche halt 2 Sekunden dafür, weil ich die richtigen Klicks kenne und Pivot-Tables auf den Tisch bringen kann. Und dann wird uns gesagt, wir sind so faul als jüngere Generation. Naja, ist vielleicht auch einfach die Frage, ob man vielleicht ein bisschen effizienter arbeitet und dann die Zeit, die in einer Stelle verbracht wird, vielleicht quasi das Arbeitskontingent auch schneller vielleicht abarbeiten. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, sich irgendwann zu überlegen, gut, wenn wir alle technologisch so aufrüsten können, dass sie auch gut mit ihren Arbeitsmitteln umgehen können, dass sie die gleiche Effizienz vielleicht an den Tag bringen und dann aber trotzdem einen Tag zum Beispiel mehr in der Woche frei haben für ihr eigenes Interesse.
Thorsten, aus Netzbacher Sicht und natürlich mit der Perspektive des IT-Superprofis sozusagen, also Blessing or Curse, also wird es uns helfen oder wird es uns schaden?
Und du darfst mir auch gern widersprechen. Ich bin sehr gespannt, wie du es siehst.
Also ich würde es mal als erstes nicht auf die Gemeinde oder die Stadt Frankfurt beziehen, sondern ich glaube, Harari hat geschrieben, dass die Komplexität sozialer Strukturen in ihrer Verwaltungsbeherrschbarkeit hochgradig abhängig von den Kommunikationsmitteln ist. Mhm. Und damit ist erstmal Digitalisierung eine richtig coole Voraussetzung für sowas wie Weltgemeinschaft. Also, dass man so etwas überhaupt mal denken könnte. Davon sind wir heute in der Realität an vielen Stellen ganz weit entfernt, ist mir schon klar. Aber insofern sage ich, das ist erstmal die Chance. Und was wir jetzt schaffen müssen, ist tatsächlich einerseits diese Effizienz zu schaffen. Und du hast dann über weniger Arbeitszeit gesprochen. Ich glaube, was direkt einhergeht mit diesen Effizienzfragen, die ja dann ökonomisch sind, sind dann eben auch Verteilungsfragen. Und insofern ist dann Kommunikation, Verteilung und Arbeitsverteilung ein Ding, was nicht auseinander zu dividieren ist. Und das gilt in der Straße, im Dorf, das gilt in einer Stadt, das gilt zwischen Regionen, das gilt zwischen Kontinenten. Und da haben wir noch einen großen kulturellen Change vor uns. Das ist eine Neudefinition von Wettbewerb. Und ich glaube, da ist Digitalisierung der Schlüssel, das Denken und Handeln zu können. Und das ist aber auch eine politische Aufgabe, da die Rahmen so zu schaffen, dass es konstruktiv wird.
außerordentlich interessant, eben, dass du von einem kulturellen Change sprichst und nicht von einem technologischen. Genau, der ist eben da. Also das war eine spannende Runde, finde ich. Ich denke, wir müssen noch eins machen, Aileen.
Das würde mein Hund dazu sagen.
Hat sie, wenn sie das gehört hat, Sehnsucht nach Netzbach?
Ich glaube schon. Ich glaube, bei euch ist es deutlich grüner. Also Frankfurt ist ja schon eine grüne Stadt. Wir kommen mal vorbei. Ja. Wir vielleicht wirklich mal gerne.
Ja.
Wann sind eure Gemeinderatssitze? Kann ich da mal reinschauen?
Ja, klar. Also Ende September wahrscheinlich haben wir die nächste.
Okay, ich bringe vielleicht die Praktikantin nicht mit,
aber
ich komme gern vorbei. Und ich glaube, also was ich eben gedacht hatte, meine Hündin, die Praktikantin, ich hätte sie ja auch niemals gefunden, wenn es nicht Menschen im Tierschutz gegeben hätte, die sich ehrenamtlich um sie, um ihre Muttertier zum Beispiel gekümmert hätten. Sie war ja so ein quasi ein Unfallwurf und hätte niemand da irgendwie vermittelt und ihre Mutter damals zu Menschen gegeben, die auf sie aufgepasst hätten, die dann ehrenamtlich sich drum gekümmert hat, diese Welpen zu vermitteln, dann hätten wir ja keine Praktikantin im Büro.
Noch ein nächstes Best Practice Beispiel für Ehrenamt und
Tierschutz.
Die Einladung an alle. Leute, macht was.
Ja.
Hört auf zu scrollen und fangt an, was zu machen.
Man kann auch beides machen.
Man kann
ein bisschen scrollen.
Halbe Stunde weniger scrollen, ist ganz gut.
Ja.
Auf jeden Fall.
Gibt auf jeden Fall Erfüllung. Ja?
Erfüllung, richtig. Ja.
Also Ehrenamt, nicht scrollen.
Ja.
Vielen herzlichen Dank für den Besuch, Thorsten.
Es war mir ein großer Spaß. Ja,
ja, hatte für ganz viel Freude.
Das ist ein schönes Gespräch.
Ja. Vielen Dank dir.
Danke, Aileen.
Danke.
Das war Fax Me, If You Can. Wir freuen uns über Likes, Abos, Feedback, Themen. Bei Instagram findet ihr uns hier, @dasdezernat5. Fax me, if you can. Next stop in 2 Wochen.